Ich möchte mit einem Bild beginnen von diesem netten, freundlichen Mann, Karl Friedrich Gauss. Ich mag solche Geschichten von Genies, wahrscheinlich deshalb, weil ich keins bin, aber auf jeden Fall gibt es die bekannte Geschichte dieser Karl Friedrich Gauss, der soll schon mit 3 Jahren Fehler in der Bilanzbuchhaltung seines Vaters entdeckt haben. Mit 5 Jahren hat man vermutet, dass er das Zahlenuniversum besser versteht als die meisten Erwachsenen. Mit 8 Jahren in der Schule hat ihm der Lehrer, der Pause brauchte, der hat die Aufgabe gestellt, die Zahlen von 1 bis 100 zusammenzuzählen, hat gedacht, da habe ich jetzt eine Weile Zeit. Für 8-Jährige ist das sowieso, es waren ja auch mehrere Klassen zusammen. Nach 3 Minuten war der Karl Friedrich Gauss fertig. Warum? Der hat nicht zusammengezählt, der hat die Gaußsche Summenformel entwickelt mit 8 Jahren. Die sieht man unten links. Also alle, die Mathematik gehasst haben, es geht heute nicht um Mathematik. Aber ich fand es so faszinierend, der hat einfach gemerkt, wenn man 1 und 100 zusammenzählt, gibt es 101, 2 und 99 gibt 101, 3 plus 98 gibt 101. Und er hat dann einfach die Formel entwickelt, in 3 Minuten das Ergebnis gehabt. Ich glaube, 5050 kommt am Ende raus. Der Lehrer war verblüfft, hat auf seinen Zettel geguckt, er stimmte, hat dem Jungen dann ein Mathebuch mit nach Hause gegeben, er soll da mal reingucken. Am nächsten Tag kam der Karl Friedrich, hat gesagt, er sei fertig. Dann hat der Lehrer ihn 1/2 Stunde befragt und nach der 1/2 Stunde hat er dann gesagt, er ist mir über. Er konnte ihm nichts mehr beibringen, mathematisch gesehen, aber er hat ihn gefördert. Das war ein Junge aus einer Gärtnerfamilie, der eigentlich damals wahrscheinlich nicht hätte Abitur machen können. Er wurde gefördert und kam dann an Leute, die ihm doch noch was beibringen konnten. War aber relativ früh Professor und ein Genie. So, jetzt bin ich bei dir und bei mir. Ich weiß nicht, wie das bei euch in Mathematik war. Bei mir hat der Mathelehrer nie gesagt, der ist mir über. Höchstens im abfälligen Ton, der ist mir über, mit dem möchte ich nichts zu tun haben. Aber nicht so, weil ich ihn überrascht hätte mit meiner Weisheit. Der Mathelehrer damals, ich war dann froh, wenn er einigermaßen freundlich geguckt hat. Manche Mathelehrer haben ihn dann auch wissen lassen, dass man nichts weiß. Das war dann auch nicht so schön. Aber wir wollen ja heute nicht über Karl Friedrich Gauss reden, sondern über Jesus als Lehrer. Und eins kann ich euch schon am Anfang versprechen, es wird nie so sein, dass ein Genie kommt und Jesus hinter sagen muss, der ist mir über. Sondern wenn wir heute über Jesus sprechen, dann ist Jesus wirklich immer ein Lehrer, von dem du und ich, egal wie klug wir sind, wie lange wir Christen sind, weiterhin lernen dürfen und sollen. Und wir lesen dazu den Text, den ich ausgesucht habe aus Matthäus 11. Ich lese mal ab Vers 27, meistens liest man immer erst ab 28, aber ich finde Vers 27 gehört dazu, damit man weiß, welcher Lehrer hier spricht. Da sagt Jesus, mein Vater hat mir Vollmacht über alles gegeben. Niemand außer dem Vater kennt den Sohn wirklich und niemand kennt den Vater außer dem Sohn und jenen, denen der Sohn den Vater offenbaren will. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wir haben ja am Donnerstag an Himmelfahrt gehört, dass Gott Jesus alles unterstellt hat. Er sitzt zu Rechten Gottes. Und hier knüpft Jesus nochmal an, wenn er sagt, mein Vater hat mir Vollmacht gegeben über alles. Und Jesus sagt auch, wer etwas über Gott wissen will, der kommt an mir nicht vorbei. Ich kann den Vater erklären und der Vater wird mich erklären. Und darum, sagt Jesus, bin ich eigentlich, wenn es um theologische Fragen geht, der Fachmann deines Lebens, der die Fragen beantworten kann. Wenn ich Fragen habe zum Leben, wen frage ich dann? Den, der das Leben mit erschaffen hat. Jesus selbst, der Mitschöpfer war. Und wenn Jesus hier sagt, alles ist ihm untertan, das ist uns Christen manchmal nicht so bewusst, ist Jesus Fachmann auf allen Gebieten. Das erscheint uns komisch. Die ersten Christen, die konnten noch sagen in Kolosser 2, da heißt es in Vers 3, in ihm, also in Christus, liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ich möchte das mal so ein bisschen salopp formulieren. Stellt euch mal vor, im Himmel sitzt Gott und am Tisch sitzen so die Mathematiker, die uns manchmal das Leben schwer gemacht haben. Und Gott sagt den Mathematikern dann, so Jungs, jetzt werde ich euch mal zeigen, wie Mathematik richtig geht. Und er wird nicht so gucken, wie der Mathelehrer mich oder dich vielleicht angeguckt hat, sondern die lernen dann vielleicht noch eine Art von Mathematik, die sie noch nie in Betracht gezogen haben, weil Jesus auch der Fachmann ist, was Fragen der Mathematik, der Wissenschaft angeht. Der sich das Leben ausgedacht hat, ist der weiß, wie es funktioniert. Und ich finde das schön, wenn dann auch die Lehrer noch was lernen dürfen und sehen, es gibt noch vielleicht ganz spannende Sachen, auf die sie noch nie gekommen sind. Aber das Schöne ist, der also sagt, mir ist alle Macht gegeben, Himmel auf Erden, der lädt jetzt ein und sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Wer sind die mühselig und beladenen? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die naheliegendste und wahrscheinlich erstmal die gemeinte ist, dass Jesus Menschen meint, die von den Gesetzen, religiösen Forderungen erdrückt werden, denen es schwerfällt, all diese Regeln einzuhalten, die die Schriftgelehrten ihnen aufbürdeten. Und Jesus hat es den Schriftgelehrten auch mal vorgeworfen. In Matthäus 23 sagt er über die Schriftgelehrten, sie binden schwere und unerträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern. Und dann geht der Vers noch weiter, aber sie selbst wollen keinen Finger dafür rühren. Neues Leben übersetzt diesen ersten Teil so, sie knebeln euch mit unerfüllbaren religiösen Forderungen. So haben sich manche Leute gefühlt. Du musst dich mehr anstrengen, tu mehr, gib dir Mühe, geh los, gib nicht auf, noch mehr anstrengen. Wenn es nicht reicht, einfach noch mehr anstrengen. Und es klingt anstrengend. Und es war für manche Leute wirklich anstrengend. Denn auf Dauer kommst du immer zu kurz, weil du immer merkst, bei aller Anstrengung kannst du den Ansprüchen Gottes nicht gerecht werden. Und so haben sich manche Menschen gefühlt und das so empfunden. Die Ansprüche sind immer zu hoch. Also die meint Jesus als allererstes. Er meint aber auch alle, die unter ihrer Sünde leiden und mit ihrer Schuld nicht mehr zurechtkommen. Auch die, die mühselig und beladen seid, die lädt Jesus genauso ein und sagt, wenn du nicht mehr weiter weißt, wenn dein Leben unter deiner Schuld sozusagen wegbricht, wenn du mit den Folgen deines Versagens konfrontiert wirst, bleib damit nicht alleine, komm zu mir. Und er meint auch alle die, die niedergeschlagen sind vom Leben. Es gibt Menschen, die einfach vom Leben so tief erschüttert sind, dass sie das wie eine schwere Last empfinden und nicht mehr weiter wissen. Und auch denen sagt Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, die anderen Rabbis haben meistens gesagt, geh hin und tu mehr. Und Jesus sagt, komm. Komm erstmal zu mir und komm erstmal in meine Gegenwart. Wisst ihr, was ich am christlichen Glauben wirklich liebe, warum ich gerne Christ bin und auch Pastor geworden bin, ist, dass vor allem Anspruch erstmal das Sein kommt. Ich darf erstmal bei Jesus sein. Dass Jesus mich einlädt und ich darf erstmal kommen und Mensch sein. Mit all dem, was ich mitbringe. Und das ist nicht immer vielleicht schön. Aber es ist für unser Leben unwahrscheinlich wichtig. Dein Leben kann am besten blühen, wenn du weißt, dass du angenommen bist, akzeptiert bist, dass es jemand gibt, der dich grundsätzlich erstmal sagt, ich liebe dich. Jemand hat mal das versucht, so deutlich zu machen. Er sagt, ich hatte eigentlich das Gefühl, ich hatte ein gutes Verhältnis zu Jesus, zu Gott. Ich habe ihn so regelmäßig, wie wir das auch tun, um Dinge gebeten, mich mit ihm unterhalten. Ich habe ihm gelobt und ihm auch Danke gesagt, aber manchmal oder öfters hatte ich das unangenehme Gefühl, dass Jesus mich auffordert, dass ich ihm in die Augen schaue. Und er sagt, und ich wollte ihm nicht in die Augen sehen. Und dann schreibt er, wieso? Ich hatte Angst, wenn ich Jesus in die Augen schaue, dann sehe ich dann Vorwurf. Er stellt mich zur Rede wegen meinem Versagen. Er schüttelt vielleicht den Kopf über mich, wie das mein Mathelehrer vielleicht gemacht hat. Irgendwas wollte der doch dann sicher von mir, wenn er mich auffordert, ihn anzuschauen. Und dann schreibt er, das finde ich sehr schön, eines Tages fasste ich den Mut und blickte ihn an. Und da war kein Vorwurf, da war keine Forderung. Die Augen sagten nur, ich liebe dich. Ich blickte lange in diese Augen, forschend blickte ich hinein, doch die Botschaft blieb, ich liebe dich. Und dann schreibt er, und ich ging hinaus, und wie Petrus weinte ich. Und das möchte ich erstmal mitgeben, erstmal kommen und sein dürfen bei Jesus. Was für eine Befreiung im Gegensatz zu dem, was die Schriftgelehrten den Menschen mitgegeben haben. Und dann sagt Jesus erst, das Joch auf sich zu nehmen, sein Joch zu tragen. Das Joch, wir kennen das von den Tieren, wo Tiere unter ein Joch gebracht wurden, um eine Last zu ziehen. Da steckt das Bild der Last dahinter. Und wir haben das in der Reihe der Jüngerschaft schon mal gehört, wenn ein Rabbi seine Schüler gelehrt hat, dann war die Art, wie er lehrte, sein Joch. Seine Art zu lehren, das sollten die Jünger tragen, sie sollten werden wie er. Und wenn Jesus davon spricht, sein Joch auf sich zu nehmen, also Jesu Joch sollen wir tragen, dann sollen wir die Lehre und die Lebensweise Jesu lernen und auf uns nehmen. Wir sollen eben von Jesus lernen. Und wisst ihr, ich finde es so befreiend, dass Jesus sagt, mein Joch ist sanft und leicht. Ich habe im Blick, was Jesus noch gesagt hat über das Joch der Schriftgelehrten und Pharisäer, dass es die Menschen niederdrückt und Jesus sagt, mein Joch ist sanft und leicht. Und zwar deshalb, weil das, was Jesus für dich und für mich uns lehren will, uns nicht klein macht, sondern uns zum Leben führen will. Jesus geht es darum, dass wir uns entfalten können als die Menschen, die er im Blick hat. Darum kann Jesus in Johannes 10, Vers 10 im Gegensatz zu den Dieben sagen, die die Herde plündern, sagt Jesus, ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Das vergessen wir Christen vielleicht manchmal. Ne? Jesus möchte, dass unser Leben gelingt. Leben in Fülle, Leben so, wie Gott es sich gedacht hat. Darum konnte der Kirchenvater Augustinus über dieses Joch etwas sehr Schönes schreiben, das habe ich euch mal mitgebracht. Augustinus hat geschrieben, jede andere Last drückt und erdrückt dich, aber das Joch Christi nimmt dir die Last ab. Jede andere Last beschwert dich, aber die von Christus verleiht dir Flügel. Wenn man einem Vogel die Flügel wegnimmt, scheint es, als würde man ihn entlasten, er wird ja leichter. Aber je mehr Gewicht du ihm nimmst, desto mehr bindest du ihn an die Erde. Gebt ihm das Gewicht seiner Flügel zurück und ihr werdet sehen, wie er fliegt. Ein Vogel soll fliegen, du sollst leben und darum ist es wichtig, dass wir uns unter das Joch Christi stellen. Und die Leichtigkeit des Jochs kommt von der Natur Jesu, weil er selber sich so beschreibt, ich bin demütig und von Herzen sanftmütig und von Herzen demütig. Demütig ist Jesus, weil er sich immer unter Gottes Willen gebeugt hat. Das bedeutet Demut, das zu tun, was Gott will. Und sanftmütig ist Jesus, weil er das Kern seines Wesens ist Sanftmut. Wenn du einen sanftmütigen Menschen kennst, zu sanftmütigen Menschen geht man gerne. Da weiß man, da bin ich erstmal, da kann ich hinkommen. Die werden mich nicht gleich verurteilen, sondern da, das ist Gnade, erwartet mich Gnade, Herrlichkeit und Segen. Wenn Jesus von Sanftmut spricht, dann heißt das nicht Schwäche, sondern im Gegenteil, nur ein wirklich Starker, wer in Gott gefestigt ist, kann sanftmütig sein, weil er weiß, dass er sich nichts beweisen muss, dass Gott ihn trägt, dass er seinen Wert hat. Man kann die Sanftmut in Jesu Leben sehen. Das zieht sich wie ein Faden durch sein Leben. Wir haben heute Kinder gesegnet. Als Jesus die Kinder, man sie zu ihm bringt, wollen die Jünger sie wegschicken. Und was sagt Jesus? Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Und was ich schon immer geliebt habe, Jesus lässt es nicht bei Worten In der Sanftmut nimmt er Kinder auf den Arm und da steht er, herzt sie, der drückt die an sich und lässt sie spüren, ich habe euch wirklich lieb. Das hätte ein Rabbi der damaligen Zeit nie getan. Der hätte die Kinder wirklich weggeschickt, ausgeschimpft. Und Jesus macht es so. Wenn Jesus an Leidenden und Kranken vorbeigeht, dann wendet er sich den Menschen zu und kümmert sich um ihn. Er ist für die Menschen ansprechbar. Und mit seinen Jüngern, wie oft musste Jesus sagen, ihr Kleingläubige, und trotzdem bleibt er sanftmütig und schickt den nicht in die Verbannung und sagt, bleib bei mir, lern von mir. Und sie lernen es auch etwas später, vielleicht als man sich das so wünscht, aber sie haben es gelernt und sind bei Jesus geblieben. Jesus als Lehrer ist ein Lehrer, den wir alle gern haben sollten und dürfen, weil er wirklich mit Sanftmut leitet, mit Demut und vor allem hat er den Überblick. Und warum soll man Jesus folgen? Weil er ein Ziel für dein und mein Leben hatte, heißt es, und ihr werdet Ruhe finden für unsere Seele. Man wird erquickt, erfrischt, findet Ruhe für die Seele. Wisst ihr, da steht mehr als körperliche Entspannung. Wir haben oft Ruhe, ist eben einfach mal die Füße hochlegen und so. Das ist auch nicht falsch. Aber Jesus spricht vom Shalom, vom Frieden Gottes, der viel umfassender ist als nur so eine innere Ruhe, sondern wirklich ein tiefes Getragensein von Gott, zu wissen, ich bin sicher in Gott, er hält mich, er trägt mich. Das Wissen, ich muss mir nicht Gottes Gunst verdienen, sondern ich bin erstmal angenommen, wie ich bin. Zu wissen, meine Sünde kann ich bei Jesus abgeben und sie ist weg. Shalom, dieser Friede Gottes, zur Ruhe kommen heißt zu wissen, Tod ist nicht das letzte Wort. Durch die Auferstehung bietet Jesus mir Vergebung, neues Leben an. Ich habe eine Identität als Kind Gottes. Ich bin schon jemand, weil Jesus mich zu jemand gemacht hat. Es gibt so eine Lüge, eine der größten Lügen der Weltgeschichte ist, du bist nur, was du leistest und was andere Menschen von dir denken. So lebt unsere Gesellschaft, aber es ist nicht richtig. Du bist nicht, was du leistest und was andere von dir denken. Du bist das, was Gott in dich hineingelegt hat. Du bist schon jemand ohne Leistung und selbst wenn Menschen dich nicht mögen, darum ist die Würde des Menschen für Christen so wichtig und unerlässlich, weil Gott uns so geschaffen hat. So, jetzt haben wir also viel gelernt, dass Jesus uns einlädt, aber was können wir denn von Jesus als Lehrer denn lernen? Also das steht jetzt nicht direkt im Text, aber ein paar Dinge, die von Jesus, die man an ihm sieht, wo er uns auffordert, ihm das nachzumachen, möchte ich uns jetzt nennen. Also einmal kann man von Jesus lernen, aus dem Heiligen Geist zu leben. Denn das wird bei Jesus wichtig. Jesus ließ sich von Anfang an seines Lebens vom Heiligen Geist leiten, führen, stärken, ausrüsten. Alles, was Jesus getan hat, tat er in der Kraft des Heiligen Geistes. Unser Reformator Martin Luther hat geschrieben, Christus wurde durch den Heiligen Geist empfangen, der Heilige Geist war bei ihm, leitete ihn und gab ihm Kraft zu seinen Werken. Die erste öffentliche Rede im Lukas-Evangelium, nachdem der Heilige Geist ihn erst in die Wüste geführt hat, wo er versucht wird, dann erfüllt vom Heiligen Geist zurückkommt aus der Wüste. Die erste Rede, die Jesus hält, in Lukas 4, Vers 18, beginnt Jesus so, Zitat aus dem Alten Testament, aber beschreibt eben genau das, von dem ich gerade geredet habe. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Und dann kommt Evangelium predigen, Kranken heilen, Gefangene befreien, ähnliches. Also Jesus ist dein und mein Vorbild und hoffentlich auch im Leben im Heiligen Geist. Ich möchte uns Mut machen, Jesus weiß, dass wir das brauchen. Veränderung geschieht nicht, wie die Pharisäer das wollten, von außen durch Halten von Regeln, sondern Gott kann uns nur verändern von innen nach außen. Ich habe euch noch ein Bild mitgebracht, eine Rose. Ein Mädchen besucht die Großmutter, sie gehen in den Garten und pflücken Rosen und das Mädchen fängt also an, die Rose so ein bisschen aufzuziehen, weil sie noch nicht aufgegangen ist. Dann kriegen die Blätter Druckstellen, manche Blätter fallen ab. Frustriert sagt das Mädchen, Oma, das verstehe ich nicht. Wenn Gott eine Blume öffnet, dann sieht sie so schön aus, aber wenn ich das mache, dann geht sie kaputt. Und dann sagt die Oma, weise wie sie ist, Liebling, es gibt einen guten Grund dafür. Gott bringt die Rosen zum Aufblühen, weil er ganz behutsam von innen nach außen arbeitet. So will Gott dich und mich verändern, von innen nach außen und nicht andersrum, wie die Pharisäer das den Menschen übergestülpt haben. Darum ist das Joch Jesu leicht, weil Gott so arbeiten will. Was kann ich von Jesus noch lernen? Ich kann lernen von seinem Gebetsleben. Jesus war ein Beter. Schaut mal die Evangelien durch. Der Heilige Geist kam sichtbar auf Jesus, nachdem er gebetet hat. Jesus geht eine Nacht ins Gebet, danach beruft er seine Jünger. Jesus lehrte seine Jünger zu beten, als sie ihn fragen, Herr, lehr uns beten. Jesus heilte durch Gebet. Die Verklärung auf dem Berg geschieht, wobei als Jesus da ist und betet. Am Abend vor seinem Tod hält er die große Rede in Johannes 17 an seine Jünger und betet das hohepriestliche Gebet für uns und für alle, die noch kommen und die damals Christen gewesen sind. Im Garten Gethsemane, als Jesus mit seinem Ende hadert, betet Jesus. Vater, wenn es möglich ist, lass den Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Und selbst am Kreuz betet Jesus noch. Das ist für mich eine Herausforderung und ein Anspruch, eine Ermutigung zu lernen, wenn Jesus so viel gebetet hat, bin ich vielleicht gut beraten, bei ihm in die Schule zu gehen oder das mir zum Vorbild zu nehmen. Den Umgang mit Gottes Wort. Für Jesus war Gottes Wort unerlässlich. In Matthäus 4, Vers 4 sagt er, er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Und das hat Jesus gelebt. Wir kennen die Geschichte, mit 12 Jahren diskutiert Jesus im Tempel mit den Schriftgelehrten, und sie sind verwundert über sein Verständnis der Schrift. Wo kommt das her? Er muss wohl gelesen haben. Man kann immer sagen, Jesus war Gott, der wusste auch so alles, aber ich glaube, dass Jesus das auch wirklich praktiziert hat, selber gelesen hat. Als der Teufel ihn versucht, was antwortet Jesus? Er antwortet mit Bibelworten. Auch der Teufel zitiert Bibelworte, aber Jesus kontert ihm mit den passenden Stellen aus der Schrift. Und den Schriftgelehrten sagt er, vielleicht sagt er das auch manchmal dir und mir, habt ihr denn nicht gelesen? Was kann man von Jesus noch lernen? Sein Gehorsam. Jesus war bereit zu tun, was Gott ihm klargemacht hat. Johannes 4, Vers 34, Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat, und vollende sein Werk. Jesus, ich habe vorher gesagt, Demut heißt sich unter Gott stellen, das hat Jesus gemacht. Er hat Gott beim Wort genommen und das gelebt. Und ein letztes, es gibt sicher noch ganz viele Dinge, die ich von Jesus lernen kann. Das, was in unserem Text steht, Sanftmut und Demut. Was Jesus auszeichnet, das waren ja Charaktereigenschaften von Jesus. Und die darf ich von ihm lernen. Und das ist für uns auch wichtig, dass ich auch Demut lerne und sage, ich möchte mich unter Gott ordnen, unter die gewaltige Hand Gottes beugen, wie es Jakobus schreibt. Und wir alle brauchen Demut. Ich weiß nicht, ob ich schon mal gehört habe vom Dunning-Kruger-Effekt. Dunning und Kruger haben vor einigen Jahren etwas entdeckt, nämlich diesen Dunning-Kruger-Effekt. Die haben nachgewiesen, dass diejenigen, die wenig wissen oder etwas nicht wissen, oft dazu neigen, gar nicht zu wissen, dass sie nichts wissen. Ne? Also, wer wenig Informationen hat, fühlt sich manchmal total gut informiert und meint, alles zu verstehen. Sokrates hat noch gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß, das täte manchen Menschen gut, wenn er diese Erkenntnis hätte. Manche Menschen Studien zeigen, dass jemand, Menschen, die manchmal nur ein rudimentäres Wissen über Themen, Sachthemen heißen, tatsächlich auf die Idee kommen, dass sie selber Experten zu diesem Thema seien und sich dann weigern, Neues anzunehmen oder anderes zu denken. Wir haben es in der Corona-Krise erlebt, wie viele Leute plötzlich Fachleute waren für Virenforschung, die in Biologie und Chemie wahrscheinlich nie was verstanden haben, aber plötzlich meinten, alles beurteilen zu können. Ich bin manchmal überrascht über manche Dinge, die da zustande kamen, wie Leute, die wirklich fachlich von Tuten und Blasen nichts wussten, alles zu wissen meinten. Das ist der Dunning-Kruger-Effekt. Wer so lebt, der braucht Demut. Der muss lernen, ich kann die großen Zusammenhänge nicht erklären, auch im Christsein nicht. Der muss erkennen, es gibt Leute, die sind klüger als ich, die sind wirklich Fachleute. Der Fachmann fürs Leben ist Jesus. Und sie müssen wissen, es gibt einen Retter der Welt und ich bin's nicht. Das erfordert Demut, das tut uns allen gut, glaubt mir das. Jesus zu bitten, uns Demut zu schenken, damit wir ihn Herr sein lassen. Ich möchte zum Schluss kommen. Jesus lädt uns also ein, von ihm zu lernen, seine Gewohnheiten zu übernehmen, gute geistliche Gewohnheiten einzuüben, auf Jesus zu schauen, weil Jesus uns verändern möchte. Und ich möchte das abschließen mit einem Gebet von Pierre Olivier. Der hat einen Wunsch geäußert, von Jesus lernen zu dürfen. Das lese ich euch jetzt vor, ihr könnt es hier mitlesen. Wachse Jesus in mir, in meinem Geist, in meinem Herzen, in meiner Vorstellung, in meinem Leib, in meinem Sinnen. Wachse in mir, in deiner Güte, in deiner Reinheit, in deiner Demut, in deinem Eifer, in deiner Liebe. Wachse in mir mit deiner Gnade, deinem Licht und deinem Frieden. Wachse in mir zur Verherrlichung deines Vaters, zur größeren Ehre Gottes. Amen. Ich möchte beten. Herr, ich danke dir, dass du unser Lehrer sein willst. Wir werden nie sagen müssen, ja, dass du nicht mehr kompetent genug bist, sondern du bist der, dem alles in die Hand gegeben ist. Der Vater hat dir alles übergeben. Du bist der Fachmann des Lebens, auch Fachmann in allen Lebensbereichen. Und darum sind wir gut beraten, von dir zu lernen. Und ich danke dir, dass du uns hier so vorgestellt wirst, dass du uns einlädst, erstmal zu kommen, zu sein, nicht erst leisten zu müssen, sondern in deiner Gegenwart ja, geliebt zu sein und zu wissen, wir haben einen Wert, weil du uns gerufen hast, weil du für uns da bist. Und erst dann kommt das mit dem Joch und ich danke dir, dass das Joch, deine Lehrtradition, sanft und leicht ist. Dass du möchtest, dass unser Leben gelingt. Du willst unser Leben nicht erdrücken, sondern wie Augustinus gesagt hat, dass wir wie ein Vogel auffliegen können, ja, frei sein können in dir und mit dir. Und danke, Herr, dass wir so Ruhe finden für uns und ja, dass du uns so begegnest. Das macht Mut und du lädst uns ein, von dir zu lernen. Ganz konkret, wenn wir über den Heiligen Geist sprechen, hilf mir und hilf uns, dass wir dem Heiligen Geist Raum geben. Du sprichst davon, dass wir von dir lernen können, den Umgang mit deinem Wort. Gib, dass wir in deinem Wort auch zu Hause sein können, dass wir das Wort in uns prägen lassen können, dass du gehorsam warst. Wir wollen auch von dir lernen, dir auch gehorsam zu sein, da wo du uns herausforderst, etwas zu tun. Wir wollen dich auch bitten, Herr, dass du uns auch in den anderen Dingen prägst, dass du uns selber sanftmütig und demütiger werden lässt, dass uns danach ausstrecken, dir ähnlicher zu werden. Und ich danke dir, dass wir das nicht alleine machen dürfen, sondern wie wir es gerade gebetet haben. Du willst in uns wachsen und wir dürfen und dich darum bitten und das wollen wir tun. Herr, wachse du in uns. Amen. Wir singen und zwar Jesus Christus starb für mich.